lange vorher freut man sich schon drauf. Wenn wir zum Beispiel ein Hochzeitsgeschenk besorgen, dann lassen wir uns was Besonderes einfallen, denn wir wollen uns dadurch ja bei diesem speziellen Brautpaar bedanken für die Einladung. Am Festtag selbst herrscht allgemeine Freude. Also ganz selten, dass man dann im Gottesdienstraum, Foyer, missmutige Gesichter sieht. Also ich habe das noch gut vor Augen bei unserem Jubiläum, als wir diesen kleinen Sektempfang hatten. Man sah den Leuten an, die waren alle und wir waren alle nicht gezwungenermaßen da. Auch wenn wir zu arbeiten hatten, zum Teil vorher oder währenddessen und nachher, nicht vergessen durften, dass man halt auch noch spülen muss und sowas alles. Es war schön und irgendwo, wenn das nicht gestellt war, und das glaube ich einfach nicht, Freude, Fröhlichkeit im Gesicht, auch wenn bei dem einen oder die anderen die Tage oder die Woche vorher gar nicht mal besonders hübsch gewesen sein müssen. Vorfreude und am Festtag selbst Freude. Oder im kleineren Kreis, wenn dann so Familien nochmal mit, sag ich mal, 15, 20 Leuten nochmal einen drauflegen. Jetzt war die Zeit der Konfirmationen gerade frisch zu Ende zum Beispiel. Dann wird das Familiensilber rausgeholt, nochmal das feine Geschirr. Da wird nochmal poliert und geguckt, ist das auch sauber? Und bei den Gläsern, naja. Also es wird wichtig, dass man symbolisch darauf achtet, nicht nur die Ordnung um der Ordnung willen, sondern weil das, zumindest für uns Deutsche, zum Feiern dazugehört, dass es schön und ordentlich ist. Und dann, wenn das Essen erstmal aufgetragen wird oder das Buffet eröffnet ist, ja, Viktor, ich habe nicht Bescheid gesagt, dass die Leute schon zum Grill kamen, das war meine Panne, aber ich habe es doch gewusst, ihr wart doch präpariert, es läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Alleine dieser Geruch. Ja, und gut, selbst wenn Vegetarier dabei sind, so viele Salate und zartes Gemüse, aber selbstverständlich auch ein ordentliches Grillsteak oder ein Stück Braten, je nachdem, wann man so feiert, abends ein bisschen anders als mittags. Was gibt's da nicht alles zu kosten, was die Freude, die man schon mitgebracht hat, nur noch untermalt? Und wie sagte gestern einer in der Dokumentation, ah, das geht aber direkt auf die Hüfte. Ach, soll es doch auch, ist ja lecker. Auch für den Durst ist gesorgt. Wer hätte das gedacht, Eberhard, wie du das hingekriegt hast? Meine Güte, läuft rum, dass man dich ständig stützen möchte und was hast du uns nicht organisiert an Getränken? Sekten, Wassern, Wein, Bier, alles da. Ja, so ein Fest ist herrlich und wunderschön. Ein Höhepunkt im Leben. Und doch nicht nur für die Gäste, doch auch für die Gastgeber, wenn man es richtig gemacht hat oder wenigstens halbwegs. Man kann sich mit unbeschwertem Genuss hingeben, und dann schließlich, wenn alles praktisch geklappt hat, auch sich netten Gesprächen widmen. Ist das nicht auch ein schönes Gefühl, ihr, die ihr das alle vorbereitet habt, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo man sich hinsetzt und mitfeiern kann? Jetzt ist erstmal meine Pflicht getan, das Spülen kann noch einen Moment warten. Auch was Schönes. Selbst dann, wenn man mit Menschen an einem Tisch sitzt, die man noch gar nicht so richtig oder überhaupt noch gar nicht kennt, die man vielleicht noch nie zuvor gesehen hat, man kommt sich automatisch näher. Woran liegt das? Weil man sich schon vorher auf das Fest gefreut hat. Und das lässt man sich doch nicht vermiesen dadurch, dass man noch nicht alle kennt. Im Gegenteil, dann muss dem doch auch was Positives abzugewinnen sein. Und so wird aus der großen, zunächst mal bunt zusammengewürfelten Tafel schließlich eine Gemeinschaft. Mehr oder weniger oberflächlich oder mit Tiefgang, aber es wächst etwas und wenn man sich wieder sieht, kann man auch anknüpfen. Ein bisschen kennt man einander schon, man lacht und isst gemeinsam an einem Tisch. Ach, ihr Lieben, solche Feste dürften nie vergehen, wenn sie denn endlich mal ohne Kalorien funktionieren würden. Ich hoffe, ich habe euch jetzt genug angefüttert, denn Jesus hat einmal das Reich Gottes mit solch einem Fest wie unserem Jubiläum oder mit einer Hochzeit verglichen. Und man liest davon im Matthäusevangelium, Kapitel 22, die Verse 1 bis 14. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden. Doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg. Einer auf seinen Acker, ein anderer in sein Geschäft. Einige aber griffen seine Knechte sogar, verhöhnten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren's nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute. Und die Tische wurden alle voll. Bis hierher das Gleichnis Jesu. Also wenn man die Geschichte nicht schon kennen würde, könnte man es kaum glauben. Kann man sich so wie diese geladenen Gäste ernsthaft verhalten? Der König lädt ein und keiner will kommen. Sie schlagen auch nicht nur die freundlich gemeinte Einladung aus, sie zeigen auch noch, wie völlig gleichgültig ihnen diese Einladung ist. Sie gehen auf den Acker oder ins Geschäft. Lieber Trecker als Festmahl. Sie haben Wichtigeres zu tun, als Feste zu feiern. Das klingt sehr deutsch. Einige vergreifen sich sogar an den Knechten, misshandeln die Boten des Königs und einige werden sogar getötet. Um das Bild, das uns von diesem Gleichnis vor Augen geführt wird, recht zu begreifen, müssen wir uns fragen, und das ist dringend notwendig, sonst landen wir automatisch in der falschen Ecke, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben. Wem erzählt Jesus diese Geschichte eigentlich, die so ungeheuerlich ist und eigentlich gar nicht zu verstehen? Wie so oft waren hier, also vor gut 2000 Jahren, fromme Juden angesprochen, also solche, die sich für fromm gehalten haben. Und die sich auf ihre tadellose Haltung vor Gott und vor den Mitmenschen auch einiges eingebildet haben. Denen hält Jesus hier einen Spiegel vor. Und ich denke, sie werden erschrocken gewesen sein über das, was sie hier dann zu sehen bekommen. Das Bild vom Hochzeitsmahl, das Jesus ihnen ausmalte, war ihnen nämlich sehr gut bekannt. Ich habe nicht mehr rausgefunden, wo, aber ich glaube, es steht in der Midrasch. Da wird genau das Bild von einem großen Hochzeitsfest beschrieben für die Gelegenheit, wenn der Messias kommt. Die haben genau verstanden, was Jesus sagt. So stellten sie sich die Ankunft des lang ersehnten, seit 6, 7, 800 Jahren erwarteten Messias vor. Tatsächlich. So wie ein ewiges Fest würde das Leben sein, wenn Gott in der Welt seine Herrschaft aufrichtet und jeder rechte Jude hoffte, einmal mit an dieser Festtafel sitzen zu können. Für sie keine neue Geschichte, nur wie Jesus sie erzählt. Ups! Sie werden nicht schlecht gestaunt haben, was Jesus ihnen jetzt sagt. Was wartet ihr denn noch auf das Fest? Es hat doch längst angefangen. Gottes Abgesandte waren längst bei euch, die Propheten. Nur, dass ihr sie fast alle getötet habt. Ihr habt sie einen nach dem anderen misshandelt. Ihr hattet nichts anderes zu tun, als dem Ruf des Königs zu folgen. Jetzt ist es zu spät. Die Plätze am Tisch Gottes sind besetzt. Andere haben sich nicht lange bitten lassen. Sie waren sich nicht zu fein und sind gern gekommen. Das sind wir, hoffentlich. Wir wissen die Pharisäer, damit wir jetzt hier nicht eine neue Art des Antisemitismus hochzüchten. Ich hoffe, viele von euch haben diese Doku neulich auch auf der ARD gesehen. Die Pharisäer, denen Jesus das Gleichnis erzählte, nahmen es wirklich sehr genau mit dem Einhalten des Willens Gottes. Das kann man ihnen nicht vorwerfen, dass sie Gottes Wort, so wie es damals existierte, also das Alte Testament, nicht ernst genommen hätten. Doch, das haben sie. Sie fasteten mehr als es im Gesetz vorgeschrieben war. Sie spendeten auch mehr und sie versuchten zumindest jedes einzelne Gebot peinlichst genau zu befolgen. Und ich meine nicht nur die 10, die wir so kennen, wenn wir es noch drauf haben, sondern wenn ihr mal so im 3., 4. Buch Mose guckt, da sind so 55 Seiten lang Gebote aufgelistet. Und die haben ihnen noch nicht mal gereicht. Die wurden dann im Laufe der Jahrhunderte noch ausdifferenziert. Naja, wie wir Deutschen das mit unseren Gesetzen auch machen, weil der Paragraph genügt dann noch nicht mehr. Wir brauchen dann auch noch einen Unterabsatz und noch einen 3. Spiegelstrich dazu. So ungefähr pharisäische Frömmigkeit im Judentum zur Zeit Jesu. Aber in einem, leider dem wichtigsten Punkt, irrten sie. Sie meinten, sie könnten sich mit ihrem Tun den Himmel verdienen. Sie waren sicher, ohne sie könnte dieses Freudenfest an Gottes Tafel niemals beginnen. Sie glaubten, sie hätten die Platzkarte für dieses himmlische Freudenmahl schon in der Tasche. Jesus aber sagt ihnen, ihr täuscht euch. Bei Gott geht es anders zu. Es gibt keinen Anspruch darauf, dass man an seinem Fest teilnehmen darf. Wenn er euch aus Gnade einlädt, dann seid bereit. Diesem Ruf der Güte Gottes wollten die Frommen nicht folgen. Das hatten sie nicht nötig, meinten sie. Andere waren gern gekommen, kann man der Geschichte entnehmen. Von der Straße weg hat der König sie rufen lassen. Sie hatten nicht mit der Einladung gerechnet und hätten sich die fröhliche Ehre wohl auch nicht träumen lassen. Und interessant, auch für fromme Christen interessant, Gute und Böse sind geladen und sitzen gemeinsam am Tisch. Ja, ja, ja. Denken wir nochmal an Zachäus. Als Jesus bei ihm Platz nimmt, ist er noch richtig kriminell. Welche Kriterien legen wir an, um mit Menschen Gemeinschaft zu haben? Müssen die schon so unseren Vorstellungen entsprechen, bevor sie unserer würdig sind? Ich weiß, ich übertreibe ein bisschen. Das Problem ist, das haben die damals auch gemacht. Okay. Gut und Böse sitzen hier zusammen bei Gott. Also unterm Strich allemal Leute, die begreifen, dass die Einladung Gottes eine einmalige Chance für sie ist. Die kommen. Wir Christen glauben, dass mit Jesus die Herrschaft Gottes auf Erden begonnen hat, denn Jesus ist der Bräutigam, für den der König im Gleichnis diese Hochzeit ausrichten lässt. So lesen und verstehen wir das Neue Testament. Dass Juden bis heute damit ihre Probleme haben, ist verständlich, denn deren Bibel ist nach wie vor das Alte Testament. Also da gehört schon nach Paulus Römer 9 bis 11 schon ein bisschen Fingerspitzengefühl dazu, hier miteinander das Gespräch zu suchen und auch nicht alle Juden zu frommen Pharisäern zu erklären. Die hauen uns zurecht was um die Ohren, wenn wir das versuchen. Wir reden hier über ganz bestimmte Menschen in einer ganz bestimmten Zeit. Und an uns, an die Menschen aller Zeiten, wie schon damals an die Juden, ja, geht die Frage, die von dieser Geschichte gestellt wird. Also an dich und mich ganz genauso, nämlich: Hört ihr den Ruf und die Einladung Gottes? Kommt ihr zu dem Fest? Oder habt ihr auch was anderes zu tun? Alle sind eingeladen. Alle sind eingeladen. Aber es gibt keine Platzkarten. Beneidenswert. Habt ihr auch schon so Familienfeiern gehabt, wo die Gastgeber vorher tagelang sich das Hirn zermartert haben? Wen sitzen wir wohin? Tante Erna passt nicht neben, weiß doch noch. Bei Gott gibt's keine und der weiß warum. Ich wünschte mir, dass ich und wir alle von ihm viel mehr lernen würden. Ich bilde mir ein, ohne zu optimistisch zu sein, das Leben wäre viel einfacher. Alle sind eingeladen, aber es gibt keine reservierten Karten. Wer sich rechtzeitig aufmacht, wer sich einladen lässt und kommt, der feiert mit. Keiner wird ausgeschlossen. Es sei denn, sie oder er schließt sich selber aus. Kommen müssen wir schon. Er schickt uns keine Sänfte, auf der wir dann auch noch dahin getragen werden. Also ich habe manchmal sonst Schaum vor Mund, wenn meine Frau mir aus der Schule erzählt, was Kinder heute so meinen, welche Ansprüche sie alle hätten und welches Recht auf Bildung. Das haben sie zwar, aber wie gehen sie damit um? Als wenn es ihnen völlig egal wäre, was lernen zu dürfen. Also Gott ist da auch anders. Auf gut Deutsch, so wird den Ersteingeladenen gesagt, wer nicht will, der hat wohl schon. Aber seinen Lohn dahin, sagt Jesus. Jesus wurde trotzdem nicht müde, die Menschen wieder und wieder zu Gottes Reich zu rufen. Deswegen diese vielen Geschichten, diese Gleichnisse, die immer wieder davon handelten. Einmal geht es um die Verantwortung der Gärtner für den Weinberg. Ein andermal um die Arbeiter, die für Gottes Reich gebraucht werden und den Lohn, die sie dafür bekommen. Und zwar auch wieder alle gleich. Ja, also das ist ja eine besondere Art von Sozialismus. Eben keine, die zur Folge hat, dass nachher keiner mehr was schafft. Das ist ja das, was wir Menschen meistens aus dem Sozialismus machen. Und komischerweise, gib ihnen 2 Quadratmeter privaten Garten, dann ist der Ertrag 200% so hoch wie auf den 5 Kolchosen-Hektar daneben. Das ist menschlicher Sozialismus. Bei Gott geht das anders. Wir kriegen zwar alle das Gleiche, nämlich die Ewigkeit geschenkt, aber wenn wir dann auf dem Weg dahin schon wieder sagen, ich habe aber mehr gemacht, ich war aber schneller da, dann sagt Gott uns ins Gesicht, na und? Er treibt es ja auf die Spitze. Ich habe vorhin gesagt, dass wir uns sorgfältig überlegen bei so einer Hochzeit, welches Geschenk bringen wir mit. Und das ist auch gut so, weil das ist ein Stück Wertschätzung. Aber selbst hier ist Gott anders. Du kannst ihm nicht nur nichts mitbringen, du brauchst ihm auch nichts mitzubringen. Denn er will uns ja beschenken durch dieses Fest. Oh, das geht in unsere Köpfe manchmal so schwer rein, ne, Viktor? Das geht doch nicht. Ich kann doch nicht einfach mal nur so. Ich weiß, was du fühlst. Das geht mir auch oft so. Da sind wir aber schief gewickelt. Was wollen wir Gott denn bitte schön bringen? Was denn? Außer uns selbst. Außer seiner Einladung zu folgen. An seiner Tafel kann man wieder lachen lernen. Man kann, wenn man sich auf ihn konzentriert, sogar Mühe und Hetze und Sorgen mal ein Stück in den Hintergrund gehen lassen. Bei ihm geraten wir in gute Gesellschaft. Natürlich, weil wir mit ihm Gemeinschaft haben, aber eben nicht nur mit ihm. Bibelgesprächsteilnehmer erinnern sich an letzten Donnerstag, wenn es da heißt, und am Ende ist er alles in allem. Das heißt, dann sind wir sogar auch ein Teil von ihm. Auch schwer vorstellbar. Wir sind so geprägt von unserem individualistischen Denken. Hauptsache ich. Und selbst wenn wir nicht egoistisch sind, dann sind wir immer noch bei uns. Am Ende der Bibel lesen wir, das gibt es gar nicht mehr. Deswegen ist auch Freien und gefreit werden keine Option mehr. Weil Jesus uns alle zu einem Organismus, keine Ahnung, macht. Ich bin selbst gespannt, wie das nachher aussieht. Vorstellen kann ich mir das noch nicht. Aber was für eine geniale Aussicht. Da ist unser Denken mit unseren Maßstäben völlig überflüssig geworden. Aber was haben wir jetzt davon? Wo geschieht das denn? Oder wenigstens schon mal ansatzweise. Wie sieht das konkret in deinem und meinem Leben, in unserem Leben denn aus? Oder ist das nur Zukunftsperspektive? Ich muss da an unsere und auch viele andere Gemeinden denken. Da gibt es so viele Angebote, wenn wir sie denn aus diesem Blickwinkel betrachten, die uns die Freude an Gottes Sache in dieser Welt tatsächlich erfahren lassen. Ich denke natürlich auch an unsere Gottesdienste, so wie heute, in denen wir immer wieder zusammenkommen und die beste Botschaft der Welt hören. Und zwar nicht, weil der da vorne gerade steht, zu den Besten gehört. Nein, die Botschaft ist die beste der Welt. Nicht wir als Boten. Oder auch an das Abendmahl, das wir so durchschnittlich alle 4 Wochen miteinander genießen, kann uns Gott und untereinander näher bringen, wenn wir uns das bewusst machen. Deswegen feiern wir es übrigens nicht wie andere jede Woche, was ich auch gut verstehen kann, weil unsere Tradition aus der Wurzel kommt, das wird schnell inflationär, dann wird es zu so einer Art Schluckimpfung, das wollen wir auch nicht. Aber ich glaube, hier gibt es kein richtig und kein falsch, da muss man ein Feeling für entwickeln. Ja, im Neuen Testament, Apostelgeschichte 2, haben sie hin und her in den Häusern gefeiert. Also natürlich geht das auch, Aber man muss sich halt überlegen, wie und was und warum. Wichtig ist die Gemeinschaft, ne? Wie bei dem Hochzeitsfest, mit ihm und untereinander. Und ob wir uns noch darüber freuen können, sonst brauchen wir eigentlich nicht hingehen. Und in solchen Stunden, in denen wir darüber hinaus dann auch noch miteinander essen und trinken, ich denke an unsere schlichten Buffets, aber auch an die üppigen, an das Kaffee trinken und an das richtige Miteinander tafeln. Das sind, glaube ich, Stunden, in denen wir dem Reich Gottes schon sehr nahe kommen, wie er sich das vorstellt. Also wenn wir die richtige Einstellung dabei haben. Sicher geht es Gott nicht nur um Essen und Trinken, klar. Ich hoffe uns auch nicht. Aber er benutzt ja nicht umsonst dieses Bild von dem Ochsen und dem Mastvieh, weil es kaum sinnbildlicher geht, als ein großes Fest zu kreieren, um zum Ausdruck zu bringen, was wir in Worten und mit unserem Verstand gar nicht begreifen können. So können wir es uns ansatzweise vorstellen, so wird die Zukunft in der Ewigkeit mit Gott. Und ich denke auch an eine besondere Form der Gemeinschaft, die wir jetzt schon zweimal erlebt haben, in unserem Begegnungscafé. Da merkt man das doch auch. Ich gucke euch jetzt mal an. Wir haben uns doch fast nicht verstanden, mit Händen und Füßen. Und das geht trotzdem. Guckst du mich auch jetzt wieder so ratlos an? Ja, wir müssen mehr Deutsch miteinander und Sprache miteinander lernen. Es gibt eben leider immer noch Hausaufgaben bei diesem Reich Gottes zu feiern. Aber das hat der Gemeinschaft überhaupt keinen Abbruch getan. Das ist einfach schön, wenn man Söhne und Töchter Gottes erkennen kann, im anderen Menschen und mit ihnen feiern, essen, trinken und mit Mühsam eben auch sich unterhalten kann. Also wer sich dem nicht aussetzt, weil er Schiss hat oder so, Leute, ihr verpasst was. Unabhängig davon, ob ich die Kaffeemaschine bedienen kann. Miriam, tut mir leid, ich habe es immer noch nicht verstanden. Aber es geht auch anders. Super. Warum ist das so? Weil wenn Gott uns einlädt, er uns auch dazu einlädt, alle Fremdheit abzulegen und alle Sorgen und alle Distanz auch mal ein Stück weit aufzugeben. Wir müssen uns ja nicht gleich alle verbrüdern und miteinander hinterher unterm Tisch liegen, das hat ja hier keiner behauptet, sondern uns wertzuschätzen als die, die wir sind, nämlich als gemeinsam von Gott persönlich eingeladen. Darum geht es heute an diesem Sonntag. Sich zu beginnen, sich kennenzulernen, auch in der unterschiedlichen Typologie und Prägung und hier und da zu merken, oh, das sehe ich aber ganz anders. Ja und? Ist das verboten? Das ist gewünscht, denn Gott hat uns so unterschiedlich geschaffen. Sonst hätte er das anders gemacht, wenn er es nicht gewollt hätte. Das halte ich alles für sehr, sehr besonders und sehr, sehr wichtig, dass wir diese wie selbstverständlich klingenden Worte des Evangeliums nicht verlernen, weil wir sind noch nicht fertig. Wir erleben sein Reich nicht erst dermal einst, sondern jetzt schon mitten unter uns, wenn wir nicht mit Blindheit und Taubheit geschlagen sind. Lasst uns auch in unserer Gemeinde und in unserem Umfeld immer wieder das suchen und trotz aller Arbeit, die damit verbunden ist, auch fröhlich genießen. Na, dann liefert IKEA halt nächste Woche. Egal, wir kommen auch mit der alten Theke noch eine Woche klar. Wir wollen genießen, wozu Gott uns gemeinsam mit anderen Menschen zusammen einlädt, nämlich die Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Und die herrliche, unbeschwerte Freude daran, dass er uns dann auch mit allem versorgt. Habt ihr eben beim Psalm auch ein bisschen die Luft angehalten? Also ich schon. Von wegen die reichen Damen und die Gerechten, die haben alles in Fülle. Also ich kenne auf der Welt einige Stellen, also Christsein in Somalia und im Jemen-Moment ist nicht so besonders hübsch. Da merkt man, wie viel Zukunftspotenzial und Verheißung dieses Wort ist. Aber wie viel Aufgabe auch für uns. Denn wenn Gott zu seiner Gemeinschaft einlädt, dann möchte er, dass wir auch dafür sorgen, dass die anderen auch kommen können. Und dass sie auch mitfeiern können. Sonst haben wir das Problem von 1. Korinther 10. Dann essen die Reichen und die Armen kriegen nichts mehr ab. Und Paulus sagt, so braucht ihr gar nicht das Abendmahl zu feiern. Das geht auch nicht. Wenn, dann möchte er alle seine Kinder beim Hochzeitsmahl sehen und nicht nur die, die zufälligerweise in einem Land mit Frieden und Wohlstand geboren sind. Das ist richtig harte Arbeit. Und ich weiß auch nicht, wie man das so ganz richtig macht. Und bei allen Politikern werde ich so dieses Naserümpfen nicht los, muss aber zugeben, ich habe auch nicht gerade schlauere Ideen. Ja, das ist wirklich eine Herausforderung, das miteinander zu bekommen. Aber Gottes Einladung steht. Er will, dass wir mit ihm und untereinander Gemeinschaft haben und es uns allen miteinander gut gehen lassen können. Natürlich in Vollendung in der Ewigkeit. Aber nicht mit dem Hinweis auf die Ewigkeit dazu vertrösten, dass man jetzt halt noch nicht kann. Das ist Gott zu wenig. Und da sind wir wieder bei den Zielgruppen. An wen richtet Jesus das Gleichnis? Natürlich zunächst an die Pharisäer damals. Aber natürlich auch an uns. Und deswegen schließe ich mit der Bemerkung, bei dieser Einladung zu Gottes Hochzeitsfest ist kein Platz für fromme Arroganz oder Besserwisserei. Weder für jüdische Pharisäer zur Zeit Jesu, noch für christliche Kleinkariertheiten heute. Gott sei Dank. Amen. Singen wir ein Lied miteinander, das die Freude, die Vorfreude auf Gottes Fest in unserem Leben hier und dermaleinst untermalen möchte.